Simon Gröben, mein Name. Ich komme auch aus Schopfheim. Was heißt auch? Vielleicht kommen ja nicht alle von euch aus Schopfheim. Aber bestimmt ein paar. Und bin verheiratet, Vater von zwei kleinen süßen Kindern und studiere momentan noch Theologie. Bin in den Endzügen. So wahr Gott will, sind es noch 2 bis 3 Wochen. Und dann ist vorbei, nach 6 Jahren. Zumindest der Abschnitt. Das Studieren geht natürlich weiter. Ja, das ganze Leben ist ja quasi ein Studium und erst recht, wenn es mit Theologie zu tun hat. Wie dem auch sei, ich war schon in der Zeit ein paar Mal bei euch, durfte bei euch predigen, obwohl ich so grün hinter den Ohren bin, bin sehr dankbar dafür. Und die letzte Predigt ist ein paar Monate her. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, da ging es um Genesis 3, das ganze Kapitel quasi. Schlange, Sündenfall und Kreuz. Und ein Thema davon war das Thema der Versuchung, auch aus Genesis 3. Und das ist heute der Titel der Predigt, Versuchung. Das ist das Thema. Heute wollen wir nochmal einen verschärften oder einen vertieften, eine Tiefenbohrung machen. So, eine Tiefenbohrung zum Thema Versuchung anhand des Predigttextes heute aus Genesis 3, die Verse 1 bis 15. Wir hören auf die Heilige Schrift, Genesis 3, 1 bis 15. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen.
Das ist Gottes heiliges Wort. Wir beten noch zu Beginn. Und bitten dich, allmächtiger, guter Gott, dass du uns heiligst durch dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. So begegne uns darin, auf dass wir frei werden von all dem, was uns gefangen hält. Amen. Ja, eben, Satan. Satan attackiert uns nicht mit Reißzähnen, war eine der Aussagen, sondern mit der Lüge. Das ist seine Strategie, die hinter all seinen Strategien steckt. Denn sobald er uns an dem Punkt hat, an dem wir glauben, was er uns glauben lassen will, da hat er Macht über uns. Ansonsten nicht. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Art, Macht über uns auszuüben. Die Lüge ist also der Kern jeder Strategie Satans. Und eine der drei Substrategien, das ist die Versuchung. Und die schauen wir uns heute eben anhand von Genesis etwas näher an. Zwei Punkte sind es dabei, um die es mir heute geht. Der Punkt 1 ist die grundlegende Vorgehensweise der Versuchung. Das ist ein wenig aufzuzeigen, die großen ganzen Schritte darin. Und dann Punkt 2, damit es keine Verstopfung gibt im Darm. Sehr cool. Die praktischen Schritte, die uns helfen sollen, der Versuchung zu widerstehen. Punkt 1 ist quasi ein bisschen die Theorie und Punkt 2 die Praxis dazu. Nun aber zur Vorgehensweise der Versuchung. In Genesis 2, da spricht Gott zu dem Menschen: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Genesis 2. Nun Genesis 3. In Genesis 3, da kommt Satan in den Garten bei Eden und er sagt: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Ich bin noch nicht ganz wach, glaube ich. Das liegt daran, dass mein Kaffee kein Koffein hatte heute Morgen. Beim Gemeindekaffee dann. Genau. Also, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das ist, was die Schlange in Genesis 3 sagt. Und hier sehen wir, als erstes übertreibt Satan also die Schwere des Gebotes Gottes. Statt das Gute, das Paradiesische im Garten hervorzuheben, und meine Güte, was ist denn bitte ein einziger Baum verglichen zu so vielen anderen Bäumen im Garten? Aber statt diese ganzen anderen Bäume, von denen man essen darf, das Gute hervorzuheben, da blustert er Gottes Gebot zu etwas sehr schwer zu tragendes auf. Niemals würde Satan uns je zur Dankbarkeit motivieren. Nein, er kommt und sagt: Ist es wahr, was ich da gehört habe? Gott hat zu euch gesagt, ihr könnt nicht von allen Bäumen im Garten essen. Und hierin liegt Schritt 1 zur Vorgehensweise der Versuchung. Versuchung zielt zunächst darauf ab, Selbstmitleid zu wecken. Denn was ist Selbstmitleid? Selbstmitleid ist der Mangel an Dankbarkeit. Es ist die Verweigerung, auf das zu schauen, was Gott uns alles an Gutem gegeben hat. Auf all das zu blicken, was wir haben dürfen. All die Bäume im Garten zu betrachten, von denen wir essen dürfen. Selbstmitleid sagt: Ich darf nicht von allen Bäumen essen. Ja, das ist okay, aber schon ein bisschen hart. Sieh nur, wie hart mein Leben ist. Ja, statt unser Augenmerk auf das Gute zu richten, da beabsichtigt Satan, uns darüber grübeln zu lassen, warum wir diese eine Sache, diesen einen Baum, diese eine Frucht nicht in unserem Leben haben dürfen. Das ist doch nur eine Kleinigkeit. Und Eva, so schlecht sie vielleicht bei dem heutigen Predigtext wegkommt, tut mir leid, die Damen, ich kann den Bibeltext nicht ändern. Eva, um was Positives zu sagen, Eva bemerkt die Übertreibung sofort. Ah, im Gemeindekaffee können wir übrigens dann über die Rolle des Mannes noch in dem Text diskutieren. Das wäre auch nicht schlecht. Sehr interessant, ja. Dass er so wenig drin vorkommt, sagt auch was über ihn aus, gell? Naja, aber das ist halt nicht das Thema heute, ja, Mann und Frau, wann anders vielleicht. Eva bemerkt sofort diese Übertreibung Satans. Und das sehen wir an ihrer Reaktion. Sie korrigiert ihn nämlich und sie sagt, doch, wir dürfen von den Bäumen im Garten essen. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Wer Genesis 2 gut in Erinnerung hat oder vielleicht vor kurzem aufmerksam gelesen hat, dem fällt hier nun etwas auf. Eva, Gott hat nirgendwo gesagt, ihr dürftet die Frucht nicht berühren. An der Aussage Evas, da können wir erkennen, dass sie bereits in die Falle der Schlange getappt ist. Dass die Schlange sich bereits wie eine Schlinge um sie legen konnte und sich langsam zuziehen konnte. Warum meine ich das? Evas Aussage zeigt, sie hat sich auf Satans Übertreibung eingelassen. Noch bevor sie nämlich von der Frucht isst, hat sie mit angefangen, die Strenge des Gebotes Gottes zu übertreiben und Selbstmitleid zu haben. Wir dürfen sie nicht nur nicht essen, die Frucht. Wir dürfen sie nicht einmal berühren. Versuchung fängt demnach nicht zum Zeitpunkt des Ungehorsams oder des Verstoßes gegen ein Gebot an. Versuchung beginnt immer früher. Sie beginnt dort, wo wir anfangen, auf die Lüge zu hören und Selbstmitleid zu haben. Wo wir anfangen, uns an Gottes Geboten zu stoßen. Ich habe ein hartes Leben. Schau mal, was mir vergönnt ist. Was ich alles nicht tun kann. Das ist nicht fair. All die Gebote Gottes. Ja, Gott selbst, dem doch alles möglich ist. Er macht das Leben unnötig hart. Und anhand solcher Aussagen oder Gedanken, vielleicht kennen wir die ja von uns selber, da lernen wir die engen Freunde von Selbstmitleid kennen. Die heißen Ärger und Misstrauen gegenüber Gott. Vielleicht kennen wir eben solche Gedanken. Und viele Leute sagen, es sei hart für sie, Gott zu vertrauen. Und ich behaupte, wenn wir in uns hineinschauen und ehrlich mit uns selber sind, dann haben wir doch alle unsere Schwierigkeiten damit, Gott zu vertrauen. Unser Leben nicht selbst in unserer eigenen Hand zu haben, selber die Kontrolle über das Morgen auszuüben oder über das Heute, das reicht ja schon. Für uns alle könnte das Leben doch immer noch ein Stück besser sein. Es könnte immer noch dieses oder das besser sein, wenn wir nur das eine oder das andere hätten. Wenn es nur so laufen würde, wie wir uns das vorstellen. Auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Ehe oder der Familie. Aber okay. Wir wissen, wir wollen ja und sollen kein Selbstmitleid haben. Aber irgendwie ist es doch auch nicht immer so leicht, oder? Gerade wenn man ja vielleicht sogar ein bisschen besser weiß, was man braucht. Aber man kann nichts tun. Könnte es sein, dass unsere Unfähigkeit, Gott zu vertrauen, tatsächlich unsere Verweigerung ist, unserer eigenen Urteilsfähigkeit zu misstrauen. Die Unfähigkeit, Gott zu vertrauen, dass es die Verweigerung ist, unserer eigenen Urteilsfähigkeit zu misstrauen. Der Grund, warum wir Menschen Probleme haben zu verstehen, warum die Dinge nicht besser in unserem Leben laufen, ist es vielleicht der, dass wir uns so sicher sind, wie die Dinge im Leben eigentlich laufen sollten. Dass wir uns vielleicht so sicher darüber sind, was wir eigentlich alles haben sollten, wer wir eigentlich sein sollten und was uns eigentlich alles zusteht. Könnte es sein, dass wir uns zu sicher in unserem eigenen Urteil sind? Ich glaube, unser Unwille, die eigene Urteilsfähigkeit zu hinterfragen, das ist der Grund, warum wir Schwierigkeiten damit haben, Gott zu vertrauen. Und es ist der Grund, warum wir der Versuchung unterliegen. Denn wir misstrauen Gott immer in dem Maße, in dem wir auf unsere eigene Urteilsfähigkeit vertrauen. Und da beginnt die Versuchung. Versuchung beginnt ab dem Moment, an dem wir anfangen, auf diese Lüge, die Lüge der Schlange zu hören. Und diese Lügen, die sind so raffiniert, die sind so klein und so unscheinbar. Die Schlange fragt Eva nicht danach, irgendetwas Großes für sie zu tun. Eva muss sich keinen Finger krumm machen. Alles, was die Schlange will, ist, dass Eva ein kleines bisschen von ihrer Dankbarkeit gegenüber Gott aufgibt und stattdessen nur ein kleines bisschen mehr Selbstmitleid mit sich hat. Ihre vermeintlich harte Situation ein wenig mehr Beachtung schenkt. Das war der Anfang. Es fängt so klein an. Und nebenbei, es fängt bei uns an. Gott hätte auch dich und mich in den Garten bei Eden schicken können, in das Paradies. Ich bin mir sicher, will niemandem zu nahe treten, aber wir hätten auch noch einen Grund gefunden, wie Adam und Eva, warum wir Gott jetzt für diese oder jene Sache nicht dankbar sein müssten oder könnten. Und das ist Schritt 1 der Versuchung. Habe Selbstmitleid. Vergiss deine dankbare Haltung. Zur kritischen Selbstreflexion. Wie haben wir denn diesen heutigen Tag gestartet? Welche Perspektive haben wir heute Morgen auf unser Leben eingenommen? Haben wir uns vielleicht bereits heute Morgen daran erinnert, was Gott für uns alles getan hat? Keine Frage. Es ist auch als Christ nicht alles Amen, Halleluja. Und da funktioniert der Darm auch nicht immer wunderbar, gell? Vielleicht oftmals gerade wird der Darm noch schlimmer als Christ, ist mir manchmal, habe ich manchmal den Eindruck. Und deswegen muss man das Glück auch nicht künstlich herbeilächeln wollen. Darum geht es nicht. Der christliche Glaube, er nimmt die Probleme des Einzelnen ernst und lächelt nicht darüber hinweg. Doch seien wir wachsam. Und beten wir, dass wir nicht in Versuchung geraten. Denn dazu fordert Jesus seine Jünger auf. Sünde ist diese Kraft, die an uns zehrt, eine dankbare Haltung gegenüber Gott aufzugeben, beiseite zu schieben. Und der Punkt ist eben, wenn wir unsere dankbare Haltung nicht jeden Morgen neu einnehmen, dann hört sie, das ist gemein, gell? Aber sie hört von ganz alleine auf. Dankbarkeit ist wie ein Motor, der jeden Morgen neu gestartet werden muss. Ansonsten bleibt er aus. Und um diesen Motor zu starten, den Motor der Dankbarkeit, dafür ist eben das Gebet und die Anbetung da. Und ohne unsere ganz realen Probleme und Herausforderungen also zu leugnen, üben wir uns darin, auf das zu schauen, was Gott alles für uns getan hat. Nicht die Probleme auszublenden oder zu verleugnen. Nein, aber versuchen, die größere Perspektive einzunehmen. Eine Perspektive, die dem Größten Rechnung trägt, Jesus Christus. Und die uns zur Dankbarkeit veranlassen kann. Haben wir uns diese Perspektive heute nicht zu eigen gemacht? Dann müssen wir wissen, dann befinden wir uns bereits in Versuchung. Schritt 2 der Versuchung, der geht über zur eigentlichen Lüge, dem Kern der Lüge. Vers 4 und 5, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die große Lüge lautet in ihrem Kern: Gehorsam gegenüber Gott schränkt ein. Ungehorsam gegenüber Gott ist in Wahrheit befreiend. Gehorsam schränkt ein. Ungehorsam befreit. Satan sagt, schau, Gott versucht euch unten zu halten. Und wenn du ihm gehorchst, dann musst du wissen, dann wirst du nie dein wahres Potenzial entfalten. Du wirst nie wirklich dein Leben leben. Nein, dir wird immer etwas fehlen. Wie klingt es denn für uns Christen zu hören, dass eine, ich nenne es mal, eine postmodern gelebte Beziehung zu Gott nicht ausreicht? Was meine ich damit, mit einer postmodernen Beziehung? Damit meine ich eine Beziehung, die sich um die Frage dreht, was kann ich von dem anderen bekommen? Wobei es in der Beziehung um das Du geht. Wie ist es denn für uns zu hören, wir sollten Gott kompromisslos gehorchen? Eines Tages vielleicht? Jetzt erstmal noch leben? Man muss ja jetzt nicht gleich so radikal sein, kann es ja langsam angehen. Was denken wir, steckt hinter der Einstellung, die sich an einer kompromisslosen Hingabe an Gott stößt? Es ist die große Lüge, die wir bereits bei Adam und Eva finden und die wir alle geerbt haben. In unser aller Herz sank sie ein. Und mit dem Moment der Bekehrung ist es noch nicht aus unserem Herz entfernt worden. Es ist diese Lüge, die sagt, Gehorsam schränkt ein, Ungehorsam ist in Wahrheit befreiend. Und ja, zugegeben, zu einem gewissen Maß und vielleicht auch zu einem, ja, ich weiß nicht, wie groß das Maß ist, aber zu einem gewissen Maß ist der Grund, warum Menschen dies heute glauben, auch bei der Kirche zu finden. Denn die Kirche hat in der Vergangenheit und in der Gegenwart Fehler getan. Überraschung, in der Kirche sind auch Menschen. Und gerade vielleicht in der Vergangenheit, da wurde auch gepredigt, tu dies nicht, tu jenes nicht, tu das nicht. Nein, nein, nein. Ein starker Fokus auf das, was man alles nicht tun darf und was man leisten und zu tun hat. Doch tiefgreifender als die Fehler der Kirche, meine ich, ist die Lüge Satans. Prüfen wir uns einmal selbst. Wie wirkt es auf uns, wenn wir hören, das Beste, das wir tun können, um unser wahres, um unser ganzes Potenzial zu entfalten, ist Gott bedingungslos zu gehorchen. Bedingungslos. Das heißt, zu gehorchen, ob es uns gefällt oder nicht. Ob wir es verstehen oder nicht, völlig egal. Die frühen Christen zur Zeit des Römischen Reiches, die waren mitunter für zwei Punkte bekannt. Das war die Enthaltsamkeit und die Großzügigkeit. Das heißt, sie waren bekannt dafür, dass sie keinen Sex außerhalb der Ehe hatten und sie teilten untereinander das, was sie an Besitz hatten. Und die Römer, die dachten, diese Christen sind einfach nur verrückt. Die spinnen. Ja, das war eigentlich gleich wie heute. Christen wurden schräg angeschaut und gefragt, mal, spinnst du? Weißt du eigentlich, was du da verpasst? Sex und Geld. Ihr Altbackenen, lebt euer Leben, wacht auf. Kein Sex außerhalb der Ehe. Weißt du, du wirst ein einsamer Fremder in dieser Welt sein. Alleine im Bett schlafen, während alle anderen miteinander schlafen. Du verpasst was. Ja, und vielleicht gerade unter jungen Christen, zwangsläufig naturgegeben, haben einige Schwierigkeiten mit dem Gebot Sex in der Ehe, nicht vor der Ehe. Christen, die es absolut ernst mit dem Glauben meinen, sie haben Schwierigkeiten. Das ist nur ein Beispiel. Sie haben Schwierigkeiten wegen der großen Urlüge. Welcher? Wenn du wirklich gehorchst, dann verpasst du etwas. Du beschneidest dich so vieler Möglichkeiten. Denn Gott weiß, wenn du ihm ungehorsam bist, Wenn du von dieser Frucht isst, weißt du, dann werden deine Augen geöffnet. Du wirst erkennen, was wirklich gut ist im Leben. Ja, du wirst dein eigenes Potenzial erreichen und du wirst sein wie Gott. Und deshalb hört man immer wieder Aussagen wie, nun ja, ich bin schon interessiert am christlichen Glauben. Gerade die Werte, die er vermittelt, super, tolle Ethik. Doch all das, was ich jetzt habe, einfach so aufzugeben, einfach so zu verlassen und Gott bedingungslos zu gehorchen, noch nicht. Später. Später. Doch wenn wir sagen, wir wenden uns Jesus später zu, dann müssen wir eines bedenken. Es gibt kein Später. Wir können uns Jesus nicht später zuwenden, wenn wir von Jesus das Bild haben, das hinter dieser Aussage steckt. Wenn wir Jesus als einen möglichen Weg unter vielen sehen, um glücklich zu werden. Wenn wir andere Wege vor Augen haben, die uns weit befreiender erscheinen als der Weg, den Jesus bietet, dann glauben wir nämlich einem falschen Bild von Jesus. Denn Jesus ist nicht nur der Weg zum Glück. Jesus ist selbst das Glück. Und dass wir das nicht glauben und stattdessen auf Sex, Geld, Karriere, Anerkennung, was auch immer, im Beruf, in der Gemeinde setzen, das ist das Problem. Denn hier glauben wir einer Lüge. Hier unterliegen wir dieser Macht, der Macht der Schlange, ausgeübt durch eben die Dinge, die ich aufgezählt habe. Und all das betrifft wohlbemerkt nicht nur Nichtchristen. Und das sehen wir daran, dass eben solche Dinge wie Geld, Neid, Konsumsucht, Völlerei, Scheidung, Pornografie und was weiß ich nicht alles auch unter uns Christen ein Thema ist. Auch uns, vielleicht sogar gerade uns, will Satan glauben lassen, in Gottes Angesicht wirst du niemals alles finden. Wir kommen zu dem Teil, der gegen unsere Verstopfung wirkt. Achten wir einmal auf die Bereiche, in denen wir am meisten versucht sind. Da, wo wir uns selbst regelmäßig dabei erwischen, gegen Gottes Willen zu verstoßen. Was für Gedanken kommen uns auf dem Weg dorthin in den Sinn? Was sind die Aussagen, die uns auf dem Weg zum Biss in die Frucht so freundlichst begleiten? Hören wir einmal auf unser gedankliches Selbstgespräch. Kein Löwe, der gebrüllt hat, kam zu Eva. Ein Gezische einer Schlange, das beinahe lautlos war. Und da ist es nicht immer einfach, es zu unterscheiden und zu hören, aber man kann sich darin üben, herauszuhören, wann man ein gedankliches Selbstgespräch führt, wann einem das Wort Gottes in den Sinn kommt, wir kennen es aus der Bibel, und wann sich diese andere, unauffällige Stimme einmischt. Was für Gedanken treten in uns auf, wenn wir uns auf dem Weg zur Sünde befinden? Und ja, das kann man nicht ganz pauschal so über einen Kamm scheren, denn Satan gebraucht unterschiedliche Lügen bei unterschiedlichen Menschen. Aber im Grunde, und das ist der große Bonus, im Grunde folgen sie doch alle dem gleichen Muster. Deshalb seien wir wachsam vor der Stimme der Schlange, die wir aus Genesis 3 kennen. Denken wir über unser Denken nach. Das ist ein göttliches Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Wir können über unser Denken nachdenken. Das ist der Hammer. Könnte man auch mal ein Seminar oder so drüber machen. Wie auch immer, denken wir über unser Denken nach, denn unsere Gedanken sind das Schlachtfeld der geistigen Wirklichkeiten. Hier findet der Kampf statt. Der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Und achten wir auf unsere Gedanken und tun wir, nun das klingt so gebieterisch, als Vorschlag gemeint, tun wir folgende praktische Schritte. Erstens, Wenn wir in Versuchung geraten oder gar in Sünde fallen, bedenken wir das eigentliche Ziel der Versuchung, die Anklage. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere nun an die Predigt von letztem Mal. Es kommt ein kleiner Revue-Teil von letztem Mal. Anklage. Das eigentliche Ziel der Sünde ist es nämlich, dass wir glauben, Gott habe uns verstoßen. Anklage und Versuchung, die gehen Hand in Hand. Das ist wie eine Rechts-Links-Kombination beim Boxen. Rechts-Links. Erst kommt die Versuchung, die uns auf dem Weg zur Sünde sagt, mach ruhig, du hast es eh schon hart genug. Und weißt du, Gott ist ein großer Gott und er kann dir das vergeben. Kein Problem, ist nicht weiter schlimm. Und sobald wir dann aber gesündigt haben, da kommt der Schlag der Anklage. Hast es also schon wieder getan, ja? Wie könnte Gott dir so etwas vergeben? Jemandem wie dir. Wir sehen, auf dem Weg in die Sünde, da lässt der Versucher die Sünde so unglaublich klein erscheinen. Und auf dem Weg aus der Sünde, da lässt er sie als etwas schier Unüberwindbares, Großes erscheinen. Beides ist ein Angriff auf das ganzheitliche Evangelium. Versuchung will uns an der Heiligkeit, an der Gerechtigkeit und dem gerechten Gericht Gottes über Sünde zweifeln lassen. Und Anklage will uns hingegen an der Gnade und an der Liebe und an der Annahme zweifeln lassen. Sind wir also einmal unten am Boden angekommen, dann lassen wir nicht zu, dass Satan uns am Boden hält, indem wir sagen, was soll's? Nun kann ich ja auch weitermachen. Nun kann ich weiter gegen Gottes Gebot verstoßen. Ich werde eh immer ein Christ zweiter Klasse sein. Oder was für einfallsreiche Gedanken uns sonst noch so in den Sinn kommen könnten. Lassen wir das nicht zu und greifen wir zur Waffe des Gebets. Beten wir. Wenn uns die Kraft zum Beten fehlt, verpflichten wir unseren Bruder oder unsere Schwester dazu, uns morgens um 5 oder 6 anzurufen. Das ist ein gutes Mittel. Ja, vielleicht nicht um 5. Vielleicht um 5:30. Zweitens, finden wir heraus, was die Lügen Satans sind und schreiben wir sie nieder. Schreiben wir uns auf, was die typischen Gedanken in uns sind, die vor dem Verstoß gegen Gottes Gebot in uns aufkommen. Und geben wir auf diese Gedanken eine Antwort aus der Bibel, schriftlich. Was sagt die Bibel, wenn wir dieses tun oder jenes lassen? Und begleiten wir es durchs Gebet, beten wir. Drittens, führen wir uns genau das, die Antwort der Bibel, die wir schriftlich niedergeschrieben haben, zum Zeitpunkt der Versuchung vor Augen. Rufen wir uns die biblische Antwort ins Gedächtnis. Nicht anders hat das Jesus übrigens in der Wüste gemacht, in den 40 Tagen. Argumentieren wir mit der biblischen Wahrheit gegen die Versuchung. Niemals aber lasst uns mit der Versuchung argumentieren. Jesus argumentierte gegen die Versuchung in der Wüste. Eva argumentierte mit der Versuchung. Wenn wir mit der Versuchung argumentieren, haben wir in Genesis 3 heute gesehen, dann hat die Versuchung bereits ihren Fuß in der Tür drin. Rufen wir uns gegen die Versuchung, also Gottes Wort, ins Gedächtnis und beten wir, ja, last but not least, beten wir. Beten wir um Gottes Hilfe, uns in der Schlacht der Gedanken zum Sieg zu verhelfen. Warum betone ich das Gebet so? Es ist eine Schlacht der Gedanken. Was passiert beim Gebet? Das Grundlegendste passiert beim Gebet. Wir beginnen, unsere Gedanken weg von uns selbst zu richten, hin auf den, der größer ist als wir. Das ist die Natur des Gebets und deswegen ist sie so heilsam. Gebet, hat mal jemand gesagt zu mir, ja, wenn ich bete, dann weiß ich als nicht, ob die Veränderung, wann dann eigentlich die Veränderung kommt. Das ist eine kleine Täuschungs- Versuch. Das ist ein kleiner Trick. Gebet wirkt niemals auf die Veränderung in Zukunft hin, sondern Gebet ist im Moment des Gebets selber die gelebte Veränderung. In dem Moment, in dem wir beten, erfolgt, geschieht die Veränderung, die wir dringend brauchen, dass wir den Blick von uns selber weg zu dem richten, der größer ist als uns. Beten wir um Gottes Hilfe, uns in der Schlacht der Gedanken zum Sieg zu verhelfen. Und dann werden wir Sieg um Sieg davontragen und am großen Sieg Jesu, den er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, teilhaben. An diesem großen Sieg, bei dem er der Schlange den Kopf zertreten hat. Nimm uns einen kurzen Moment der Stille und dann will ich mit uns gemeinsam beten und dann schließen wir gemeinsam heute mit dem Vater Unser, dem wir ja auch beten, führe uns nicht in Versuchung. Vor Sünde, Täuschung und Versuchung des Satans behüte uns, gütiger Herr. O Gott, stärke die Stehenden, tröste die Verzagten, richte alle Gefallenen auf und tritt Satan schließlich unter unsere Füße. Erhöre uns, gütiger, allmächtiger Herr.